Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ist eure Woche so verlaufen? Habt ihr viel Kontakte gehabt? Und es waren bestimmt alles Kontakte, die zur Gemeinde gehören oder zu anderen Gemeinden. Ich bin mir ganz sicher, ja? Nee? Doch? Anders? Ja, ich möchte heute über die Menschen, die in unserem Alltag um uns herum sind, sprechen. Oft nennen wir sie ungläubig. Was vielleicht deren Zustand auch treffend beschreibt. Wir können die auch Sünder nennen. Ich weiß, dieser Begriff oder ist etwas unangenehm und stachelig. Die Begriffe Sünde und Sünder versucht man eher aus dem Alltag herauszuhalten. Die verschwinden so nach und nach, wie hat einer gesagt, als ob die auf die rote Liste gehören, die mal aussterben. Die verschwinden nach und nach aus unserem Sprachgebrauch und mit ihnen auch das Wissen und das Bewusstsein, für das sie stehen. In der Bibel wird dem Thema Sünde dagegen ein ganz breiter Raum eingeräumt. Und vielmehr wird eher die Frage dort, wie die Sünde überwunden werden kann und aus dem Weg geräumt werden kann. Die Bibel sagt uns klar, dass es gerechte und sündige Menschen gibt. Unter Sünde versteht die Bibel aber ein Verhalten, das dem Bruch einer Beziehung zur Folge hat. Oder zumindest schwer belastet. Es geht also weniger darum, einen Katalog aufzustellen, die Sünden, sondern es geht eher darum, wie ich in einer intakten und heiligen Beziehung leben kann. Wer kennt den Psalm 1? In dem Psalm, der Psalm beginnt mit einer guten Beschreibung. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Ja, dieser Mensch ist einfach nicht in dieser Gesellschaft. Er geht nicht zum Rat der Ungerechten, das heißt, aus Gottes Sicht ist das das richtige Verhalten eines reinen, heiligen und rechtschaffenen Menschen. Er kommt mit dieser Gesellschaft nicht in Kontakt. Findet ihr auch das so richtig? Wir leben in dieser Gesellschaft, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und wir können uns nicht zurückziehen und sagen, ja, weg. Aber gewisse Vorsichtsmaßnahme ist schon gewährt. Auch Paulus warnt im Korintherbrief, irrt euch nicht, der schlechte Umgang verdirbt gute Sitten. Das bedeutet, es gehört zum Bestand unseres Daseins. Und wir sollten darüber nachdenken und ganz aufmerksam sein. Wenn man sich die Geschichte der Kirche anschaut, Mönchenbewegungen, die asketischen Stimmungen, die Menschen, die die Gesellschaft meiden, fernbleiben, sich zurückziehen, Zuflucht suchen in Wäldern, wo auch immer, Einsiedeleien, Blockhütten und. Die halten sich auf dem öffentlichen Leben zurück. Wenn ich ehrlich sein muss, ich finde das Verhalten überhaupt nicht biblisch. In der Bibel lesen wir, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Und ihr seid die Stadt. Und das ist keine Empfehlung oder Aufforderung. Die Aufforderung oder Empfehlung würde vielleicht anders klingen. Sei stolz, sei Licht und sei Salz. Jesus sagte, du bist das Licht. Du bist bereits eine Stadt und du kannst dich nicht verstecken. Eine andere Frage ist natürlich, welches Licht bist du oder bin ich? Wenn das Licht, das in mir ist, Dunkelheit ist, was ist dann Dunkelheit? Gott ist daran interessiert, die Gesellschaft zu würzen mit dem Salz. Und wir sind das Salz, mit dem Gott die Gesellschaft würzen möchte. Denn das ist der Zweck des Salzes. Produkte gehen nicht kaputt oder zersetzen sich nicht, wenn Salz verwendet wird. Aber wenn zu viel Salz an einem Ort gesammelt wird, ist es nicht mehr so gut. Sieht das nicht mehr so gut aus. Und Christus sagte, Salz sei eine gute Sache, wenn es richtig angewendet wird. Wer war schon mal am Toten Meer? Ja, das Tote Meer ist für mich ein gutes Beispiel dafür. Dort gibt es kein Leben. Dieses Salz hat alles, ganze Leben getötet. Und wenn wir Christen uns mit der Selbstheiligung zu sehr beschäftigen, dann sind wir für die Gesellschaft nicht mehr zu gebrauchen. Was sehen wir, wenn wir Menschen um uns herum anschauen? Zum Beispiel, da ist jemand, der dem Alkohol verfallen ist, der hat sich richtig hinreißen lassen, und der andere ist an der Unterhaltungsindustrie hängen geblieben, Glücksspiele und sonstiges und was auch. Diese Personen sind total von der Rolle, könnte man sagen. Aber das sind nur Spiegelungen von ihrem Chaos, der in denen herrscht. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, was im Inneren also einem Menschen passiert. Denn wenn man ehrlich ist, will doch niemand sich selbst einen Schaden zuzufügen. Niemand ist sein eigener Feind. Warum verhält sich denn ein Mensch so? Es ist wichtig zu begreifen oder zu verstehen, was in so einem Menschen vorgeht, was ihn bewegt, so einen Lebenswandel zu führen. Der Prophet Jesaja sagt, wir wurden alle in die Irre geführt. Irgendwo auf unserem Weg wurden wir getäuscht, durch falsche Vorbilder verführt. Ja, beim letzten Seminar zur sicherer Gemeinde, wo wir in der Plinke hatten, hatten wir gehört, dass Verführung strafbar ist. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was da Verführung Minderjährigen und alles, was da. Mich interessiert erst das Ende davon. Ein Mensch, der verirrt ist, der weiß nicht mehr weiter. Wem kann er noch vertrauen? Auf wen kann er sich noch verlassen? Er ist sowas von erschöpft und kommt aus diesem Kreislauf nicht mehr heraus. Und so ähnlich beschreibt auch ist der Gedanke im Matthäus-Evangelium. Dort wird Gottes Sicht auf die sündige Welt wiedergespiegelt. Als Jesus die Menschenmenge sah, die auf ihn zukam, hat er Mitgefühl oder Mitleid, wie man es auch übersetzt. Er hat Mitgefühl mit ihnen, weil sie müde, zerstreut und hilflos waren. Was sehen wir denn, wenn wir unsere Mitmenschen anschauen? Jesus erbarmte sich, weil er ihren Zustand gesehen hat. Er sah ihre innere Welt und es ging ihm wenig darum, um ihr Benehmen. Er war nicht darum besorgt, wie sie sich benehmen. Er sah ihre Hilflosigkeit, wie sie sich im Kreis drehen und dass niemand sie aus diesem Labyrinth, sage tödlichen Labyrinth, herausführen kann. Der Mensch ist von Gott erschaffen als ein Wesen mit Verstand und Vernunft. Und er braucht Antworten. Und ich wage es zu behaupten, je gebildeter ein Mensch ist, je ehrlicher er ist, desto schwieriger ist das für ihn selbst. Denn die meisten versuchen sich immer anzupassen, mitzuschwimmen, so mitzuleben, wie die anderen leben, ohne sich besonders anzustrengen oder nach einer Bedeutung oder nach einem Sinn zu suchen. Der Vernünftigere gibt sich aber damit nicht zufrieden und fragt, ist das alles? Ist das wirklich alles, weswegen wir auf dieser Erde existieren? Ich glaube, dass von allen Strafen, die Gott seinem Volk Israel je auferlegt hatte, war die schwerste, als er sagte, ihr werdet 40 Jahre um den Berg herumlaufen. Er hat sie nicht geschlagen, er versorgte sie immer mit Essen, er schickte ihnen Manna. Mose, der sie immer wieder verteidigte, war die ganze Zeit bei ihnen. Die hatten die Stiftshütte, die hatten Zutritt zu Gott, die konnten da hingehen, konnten Gott alles sagen, konnten beten. Es schien alles so, als ob man alles hatte. Aber Gott hat ihnen das Ziel genommen. Hier ist Essen für dich, damit du dich nicht beschwerst. Hier ist Kleidung für dich. Aber den Sinn deines Lebens, etwas, auf das du dein Leben ausrichten kannst, wurde dir genommen. Als die Sowjetunion in den Zeiten der Perestroika, das heißt Umbau, Umstrukturierungen, zerfallen ist, sind viele Menschen in eine tiefe Depression gefallen. Denn sie haben dieses Leben gelebt. Es war ihr Leben. Sie haben daran geglaubt. Das Ganze haben sie aufgebaut. Das hat auch mit einem Glauben zu tun. Auch Atheisten glauben. Sie glauben an ihre Zukunft. Und sie glauben auch an ihre Ideale. Es stellte sich heraus, dass jemand sie absichtlich, systematisch getäuscht hat und ihnen eine bestimmte Ideologie, die in wesentlichen falsch ist, aufgezwungen hat. Wenn wir beim nächsten Mal Kritik üben wollen, wollen wir vielleicht mehr Rücksicht nehmen, beziehungsweise die Menschen in dem Blickwinkel, den Jesus hatte, anschauen. Jesus erzählt im Lukas-Evangelium drei ähnliche Gleichnisse, in denen ein einziges Thema wie ein roter Faden verläuft: Verlust und Wiederfinden. Das verlorene Schaf, das verlorene Geldstück und der verlorene Sohn. Und ich finde in den drei Geschichten das Wichtigste auch, dass jeder, das am Anfang aufgezählt wird. Wie viele Schafe hatte der Hirte? Wie viele Geldstücke hatte die Frau? Und wie viele Söhne hatte der Vater? Es ist nämlich so, wenn du nicht weißt, was du hast oder wie viel du hast, kannst du auch nicht feststellen, was dir fehlt. Der Hirte, der wusste, dass er, wenn er nicht gewusst hätte, dass er 100 Schafe hatte, kann mir so richtig vorstellen, dass er in den Pferd reingeführt hat, die Schafe gezählt hat. 99. Habe ich mich verzählt? Nochmal. Ach, nee, doch. Eins fehlt. Ich muss losgehen suchen. Denn wenn du weißt, wie viel du hast, kannst du feststellen, was dir fehlt, was du nicht mehr hast. Jesus sagte dem Volk, ich habe noch Schafe, die auch vom anderen Hof sind, die nicht von hier sind, aber die gehören mir. Aus irgendeinem Grund sind sie nicht hier. Und es liegt noch viel Arbeit vor mir, damit ich sie sammeln kann, damit das eine Herde wird und dass ich der eine Hirte bin, der diese Schafe führt. Und sie werden meine Stimme hören und ich werde sie alle versammeln. Jesus erklärt damit, wie er und sein Vater jeden Menschen sieht. Durchgehend vom Alten Testament bis zum Neuen Testament zieht sich wie ein roter Faden die Botschaft. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir lesen den Text aus dem 1. Timotheusbrief 2, Verse 1 bis 6. Ich habe nach den Züricher Bibel. Insbesondere bitte ich euch nun, vor Gott einzutreten für alle Menschen in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Für die Könige und alle Amtsträger, damit wir ein ruhiges und gelassenes Leben führen können. Fromm und von allen geachtet. Das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Einer nämlich ist Gott. Einer auch ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist nur eine solcher Bibelstellen. Wenn wir als Suchwort eingeben, alle, da wird eine ganze Menge an Bibelstellen zurechtkommen, aus denen wir rauslesen wollen, Gott will wirklich alle. Alle sind willkommen. Wenn Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, dann meint er auch wirklich alle und nicht, ja, vielleicht du und ihr zwei nicht, aber sonst alle. Jesus meint wirklich alle. Und Gott selbst macht die Menschen durch den Glauben an Jesus Christus gerecht. Es gibt keinen anderen Weg, nur über Jesus Christus. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen den Menschen, denn alle sind Sünder. Das sagt uns die Bibel. In unserer Zeit verursacht das vielleicht noch überhaupt nicht mehr viel Spannung. Aber damals, die religiöse Gemeinschaft Israels, für die war solch eine Art von Gleichstellung eine Verwirrung. Und das wird deutlich am Gleichnis vom Pharisäer, der im Tempel Gott dankt, dass er nicht so ist wie alle anderen. Und ganz besonders nicht wie der Zöllner, der neben ihm steht. Gott ist daran interessiert, den Menschen zu helfen. Er steht auf unserer Seite. Und er hat viel dafür getan. Er hat die Sünden der ganzen Menschheit auf Jesus gelegt. Und Gott wünscht sich, dass auch der Mensch aktiv wird. Das zweite Buch Mose nennt sich Exodus. Ich weiß nicht, wie ihr das übersetzt. Für mich ist es Auszug. Und ich bin froh, dass das nicht benannt wurde, obwohl sie rausgeführt wurden, Rausführung. Nämlich, das ist für mich ein Unterschied, herausgeführt zu werden und ausziehen. Ausziehen bedeutet, ich stehe auf und setze mich in Bewegung. Ich tue etwas. Gott hörte die Schreie des Volkes und kam dem Volk zu Hilfe. Solange die Sklaverei noch zu ertragen ist, finde ich, ist sie unüberwindbar. Der verlorene Sohn, was war für einen Juden noch ein niedrigerer als Schweine zu hüten? Aber das war auch noch nicht der tiefste Punkt für ihn. Es geht noch tiefer. Eines Tages muss er mit diesen Schweinen das Futter teilen. Er muss das Futter von den Schweinen essen, um überleben zu können. Überraschung ist auch noch nicht der tiefste Punkt. Erst wo man ihm verboten hat, dieses Futter zu benutzen, wo er keinen Ausweg mehr sah, macht er sich auf den Weg zum Vater. Eigentlich hat die Sklaverei auch etwas Anziehendes. Ich trage dann keine Verantwortung. Soll doch der Pharao sich darum kümmern, was ich zu essen bekomme, wie ich versorgt werde. Es ist nicht mein Problem, es ist seine Sorge. Das Volk Israel musste in Ägypten ein Hundeleben führen. Von Arbeit und ungenießbarer Fraß. Warum verspürten sie dann, nachdem sie Ägypten verlassen haben, bei jeder geringen Schwierigkeit eine Sehnsucht nach Ägypten? In Ägypten, da hatten wir unsere Fleischtöpfe. Das Murren hat kein Ende. Aber Gottes Entschlossenheit und seine Treue genauso. Ich denke, Gott wollte und will es immer noch heute in den Menschen dieses Wollen erwecken. Gott sichert uns zu, dass er führen will, helfen wir. Ich helfe euch in den Schlachten eures Lebens, ich führe euch, aber steht auf und setzt euch in Bewegung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was verstehen wir eigentlich unter gerettet zu werden? Ich weiß, viele Christen kommt als erstes Antwort, in den Himmel kommen. Ja, das ist das höchste Ziel. Ich denke aber, Rettung oder Erlösung ist zunächst Befreiung von Sünde und von Schuld. Loswerden diese schwere Bagage, diese schwere Last. Und wenn wir uns befreien lassen, dann selber schaffen wir das nicht. Wenn wir uns befreien lassen von all dieser Last, dann wird auch der Himmel unser Zuhause in der Ewigkeit. Dem Herrn liegt am Herzen die Wiederherstellung der Menschenwürde. Die Befreiung unseres Willens und die Wiederherstellung unserer Rechte. Und die Erlösung aus der Sklaverei, in die wir geraten sind. In diesem Sinne erfüllt der Heilige Geist eine sehr wichtige Mission. Er zeigt den Menschen ihre wahre Natur, ob sie ihr Leben nach dem Willen Gottes gestalten oder nicht. Gott sucht immer wieder aufs Neue die Nähe zu uns Menschen. Denn nämlich der Mensch ist das, der immer wieder auf Distanz zu Gott geht, auf Abstand geht. Doch Gott ist, Gott sei Dank, anders als wir. Gott ist nicht jemand, der sich zurückzieht. Er hält mir die Tür Sperrangel offen. Er gibt mir immer wieder die Chance, umzukehren und meine Fehler zu bekennen. Dann vergibt er mir meine Schuld und reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass, wenn ich ehrlich bin, oder ihr auch, das habt ihr oder ich schon mehrfach in unserem Leben verspürt oder erlebt. Gott ist mit uns barmherzig. Und er will, dass auch wir barmherzig sind. Das ist eine Herausforderung an unser Leben und an unseren Glauben. Gott sieht hinter die Fassade der Menschen und erkennt die Sorgen und Verstrickungen seiner Kinder. Er schenkt Heilung und Neuanfang. So gibt es nun kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Amen.